Familie sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche heute mal wieder mit Vielfalt.
Hallo.
Lang ist's her.
Ja, das ist richtig.
Schön, dass es jetzt geklappt hat.
Genau, endlich mal wieder. Neues Jahr, neues Glück. Wie sagt man? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal.
Witzig, dass wir dann über so ein Dauerbrenner altes Thema sprechen.
Genau.
Essen als Selbstregulierung.
Oh ja, ein sehr, sehr, sehr altes Thema, tatsächlich.
Ja. Wie lange habt ihr damit jetzt schon zu tun?
Aber dann käme ja raus, ungefähr wie alt wir sind. Man ziehe ungefähr 9 Jahre ab und dann kann man damit ungefähr anfangen. Ja, sicherlich, noch in unserer Kindheit ist das ein ganz, ganz tief verankertes Thema tatsächlich. Was leider auch viel mit unserer Existenz zu tun hat, ja. Genau.
Im Sinne von, es ist existenziell zu essen oder im Sinne von, okay. Mhm.
Auch, also es ist existenziell zu essen. Es gab sicherlich auch Gründe, warum sich das so bei uns entwickelt hat. Und auch wir haben sicherlich auch Gründe gehabt, dann Dinge anders und weiter. Also im Zweifel auch ins Negative bei uns dann zu entwickeln. Und ja, dass wir jetzt darüber ein Bewusstsein haben, dass es so ist, wie es bei uns ist, sind ungefähr 8 Jahre im Laufe der Therapie kam da ein anderes Bewusstsein für uns dazu und ja, wir konnten sehen, was wir da tun und warum wir das tun und genau, ja.
Das heißt, vorher war das dissoziiert und ihr habt das nicht so...
Ja, ziemlich dissoziiert, genau. Ja, und das ist auch zum Teil immer noch, aber wir haben für uns Mechanismen entwickelt, dass wir das mehr mitbekommen, genau. Und setzen es manchmal sogar inzwischen bewusst ein. Also das ist was ganz Neues gerade bei uns, dass wir bewusst das einsetzen, um unsere Spannung zu regulieren. Also gewollt sozusagen, ja. Aber vielleicht fangen wir nochmal an einem anderen Punkt an und fangen nicht am Ende an, ich weiß es nicht. Ja.
Ja, ich wollte auf jeden Fall fragen, um welche Richtung es bei euch geht. Geht es um ganz viel Essen oder um ganz wenig Essen oder ums Essen bestimmter Dinge?
Essen bestimmter Dinge eher weniger. Es geht häufig darum, eher zu viel zu essen. Und es gibt aber auch Phasen, wo dann gar nicht gegessen wird oder ganz, ganz restriktiv. Dann in den Phasen tatsächlich auch nur bestimmte Nahrungsmittel. Aber es ist eher bei uns die Idee der Spannungsregulation, dass dann letztendlich zu viel gegessen wird, ja. Was kein einfaches Thema für uns ist. Also das ist schon, wir merken gerade, dass wir doch ganz schön Roulette fahren gerade. Aber ich finde es wichtig, dass auch darüber geredet wird und uns ist es ein Anliegen.
Hat es bei euch auch so einen Charme-Aspekt?
Ja, ganz, ganz groß. Ja, wir haben früher auch nie unter Menschen gegessen. Das ging gar nicht. Ja. Oder ja, in der Öffentlichkeit oder so, ja.
Was so schade ist. Ich hatte nämlich darüber nachgedacht, warum ich auf einer Wandertour eigentlich wenig Probleme habe zu essen. Und das eine ist, man ist halt so on the go, ne? Man ist nicht so sehr drauf konzentriert oder man ist sehr drauf konzentriert, weil man sich schon den ganzen Tag drauf freut und sich damit über schwierige Abschnitte so rettet. Mhm. Aber auch, mir sind dann auch so einige Situationen eingefallen, dass das so abends auf dem Campingplatz mit anderen abgekämpften RadlerInnen oder WanderInnen so einfach irgendwas zu essen, was schnell geht, aber irgendwie auch okay schmeckt, ne? Dass das ein ganz angenehmer Kontakt ist auch. Mhm. Also ne, dann esse ich zwar mit anderen Leuten, aber die essen den gleichen Scheiß wie ich und die sind genauso fertig wie ich.
Ja.
Und diese Gleichheit dann macht es irgendwie, dann das hebelt diese Scham voll auf. Also ich komme mir dann halt nicht vor wie ein willenloses Schwein, sondern einfach okay, wir haben alle Hunger, okay. So.
Wenn wir den Kontext für uns mal übersetzen würden, hätten wir dann für uns innerlich die Erlaubnis, essen zu dürfen, weil wir ja vorher Sport gemacht haben und gewandert wären. Das käme bei uns noch mit rein. Ne, das ist ein ganz großes Ding, Dinge dann zu dürfen oder nicht zu dürfen. Und, ja.
Wisst ihr zufällig, ob es da eine biologische Grundlage für gibt, dass sich das so entwickelt?
Mal von Trauma abgesehen.
Nee, ich meine, es ist ja nicht nur Selbstmedikation, ne? Es ist ja nicht nur weiß ich nicht, der Adrenalinrausch, ah, ich habe jetzt was,
so,
kann ja auch noch was anderes sein.
Also bei manchen Nahrungsmitteln ist es bei uns sicherlich auch könnte es eine gewisse Suchtkomponente geben, also Dopaminausschüttung, wenn wir dann bei der biologischen Grundlage in dem Sinne bleiben, dass es sicherlich Dopamin ausgeschüttet, alles was mit Zucker zu tun hat und alles was mit Fett zu tun hat. Und das können wir bei uns auch beobachten. Tatsächlich in bestimmten Phasen wird das mehr konsumiert und das ist für uns dann nachvollziehbar, warum das getan wird. Also schon um diesen, ne, Beruhigungseffekt dann tatsächlich auch darüber zu bekommen. So rein aus biologischer Grundlage kann man das schon nachvollziehen, ja. Die Ursachen sind aber natürlich sicherlich eher dann auch im Trauma verhaftet. Also ich denke da nicht, ich möchte heute einen Kick haben, weil irgendwie, ne, weil wäre schön. Nein, das sind ja völlig nicht steuerbare Mechanismen dann für uns, ja.
Aber ich denke halt irgendwie, wenn man Trauma und ein auf das Trauma angepasste oder auf chronisch traumatisierendes Leben angepasster Körper, da ist ja genau das Problem, dass der manchmal mit der Regulation nicht so, ich hätte jetzt fast gesagt, zuverlässig funktioniert. Das stimmt ja aber nicht.
Alltagsangepasst vielleicht oder realitätsangepasst. Also das wäre es für uns, ja, was wir da so sagen würden.
Ja, genau. Genau, aber also prinzipiell schafft es ein Körper ja, sich zu regulieren, auch hormonell. Mhm. Also nehmen wir jetzt mal einen gesunden Körper, ne, der hat einen anstrengenden Tag und hat viel rausgeballert. Auch ein nicht traumatisierter Mensch hat ja dann dieses, okay, ich muss jetzt irgendwie mal ein Stück Obst mehr essen oder so, ich brauche einfach Energie. Also dieser Impuls ist ja durchaus da.
Der auch verständlich ist, ne, weil der Kopf an sich ganz sicher viel Zucker verbraucht. Also ne, der Kopf verbraucht, ich glaube, 30% der Energiereserven, die wir haben, Energie, die reinkommt, wird für den Kopf verbraucht. 30% für Verdauung und der Rest halt so fürs allgemeine Leben. Und wenn man viel denkt, dann verbraucht man natürlich auch viel Energie. Und da ist es erstmal für den Körper, von der Körperlogik klar, dass Zucker in irgendeiner Form rein muss, weil schnelle Energiequelle, ja.
Genau, für mich ist dann irgendwie spannend, so rauszufinden, okay, prinzipiell gehe ich jetzt mal davon aus, dass mein Körper nicht kaputt ist, dass der einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel durch ein paar Tage Flashbacks gegangen bin oder durch einfach insgesamt auch emotional aufwühlende Therapiearbeit zum Beispiel, dass er mir dann sagt, hallo, ich brauche mal ein bisschen mehr. Das ist ja erstmal nicht falsch. Also es ist ja dann ist das Essen ja ganz zwangsläufig ein Mittel zur Selbstregulation. Aber wenn das dann so überbordend ist, ist es dann, also was glaubt ihr, ist das dann eher so eine Missinterpretation, weil man traumatisiert ist, dass man denkt, oh scheiße, also unbewusst denkt, oh scheiße, ich sterbe gleich, mein Körper will so viel, das heißt, ja, es kann ja nur bedeuten, dass ich gar nichts habe, also muss ich ganz viel essen. Oder gibt es da noch andere, also was sind eure Theorien?
Also das ist eine Theorie von uns, finden wir jetzt ganz interessant, dass ihr auch schon, also dass auch jemand anderes auch schon in die Richtung gedacht hat. Das ist auch gerade der Punkt, wo wir anfangen oder an dem wir halt jetzt viele Jahre gearbeitet haben, zu erkennen, was ist denn im Außen jetzt wirklich gewesen, um zu rechtfertigen, dass unser Körper Energie braucht. Weil sonst ist es, also wenn wir diese Denkleistung nicht vollziehen, dann kann es ganz schnell kippen, indem wir dann plötzlich ganz, ganz viel anfangen zu essen, weil wir diesen Stopp dann einfach nicht reinbekommen, weil sicherlich dann auch Selbstbestrafungsmechanismen dann in dem Sinne ablaufen, weil ganz viel Ekel, ganz viel Scham daran gebunden ist und man dann trotzdem nicht aufhören kann, sozusagen. Also das ist so das eine. Wir haben für uns noch eine andere Erklärung jetzt über die Therapie gefunden. Also es gibt bei uns tatsächlich auch welche, die nicht hier orientiert sind im Hier und Jetzt. Und die, es ist gerade schwierig drüber zu reden, die tatsächlich ihr reales Leben waren, Verhungerung, also Szenarien, wo sie kein zu essen bekommen haben, aus diversen Gründen. Und wenn die angetickt sind, dann wird bei uns übermäßig gegessen und da gibt es drei ganz, ganz konkrete Nahrungstrigger für uns, die wir da ausgemacht haben, die wir jetzt so auch nicht mehr essen können oder nicht mehr zu uns nehmen können, weil das einfach das auslöst. Und ja, also das sind für uns die beiden. Also ne, das eine ist noch, finden wir noch relativ normal. Das können wir an Dingen festhalten. Seid ihr noch da?
Ja, ich bin noch da. Ich überlege gerade, dass das ja dann auch mit dieser Fehlinterpretationsidee zusammengehen könnte. Ne?
Absolut.
Wenn man jetzt mal Wechsel zu anderen Inns als Körperfunktion versteht, um mit Körperreizen umzugehen, mit Impulsen, dann ist es ja logisch, dass das passiert. Ne? Und dann ist auch logisch, dass du mit dem Kopf nicht dagegen ankommst.
Weil ich das Problem auch nicht habe. Ne?
Also, ja.
Ne, das ist so.
Ja, und weil du nicht der Zustand bist.
Genau, ja.
Du bist einfach nicht die Antwort auf diesen Impuls in dem Sinne.
Genau, ja.
Und das würde einfach erklären, warum wir auf Radtouren oder wenn wir unterwegs sind, einfach so gut zurechtkommen. Denn ist unser insgesamter Status ein anderer. Wir sind ganz viel weniger im Kopf, sondern viel mehr im Körper.
Mhm.
Und dann sind die Antworten auch anders. Dann sind aber auch die Möglichkeiten anders, ne? Also auch die Reorientierungsmöglichkeiten sind andere. Denn, weil es ist ja auf einer Radtour häufig so, dass du, also man ist ja in Deutschland selten so ab vom Schuss, dass man nicht schnell an Essen rankommt. Aber es ist trotzdem so, dass das ja nicht so ist, dass du, nehmen wir jetzt, also dass du verschwitzt und dreckig einfach mal eben so in den Laden gehst, ist es ja auch nicht. Es ist schon so, dass man so ein bisschen sich davon fernhalten muss, so, und halt ganz auf sich selber angewiesen ist.
Mhm.
Und das ist bei uns dann so ein Ding, ne?
Mhm.
Ich muss mich um mich kümmern, ich habe Hunger, ich muss was essen. Gott sei Dank habe ich was da. Und dadurch, dass das aber alles umständlicher ist, also ich muss es mir ja zubereiten oder ich muss es aus meinen Sachen auspacken. Also da ist nochmal so eine Ebene dazwischen, die mich aus diesem völligen, ich sag mal Blackout, das stimmt bei mir halt nicht. Also ich verliere nicht komplett den Faden, aber so dieses, ich verliere den Bezug zu dem, was ich mir vorgenommen habe und zu dem, was mir wichtig ist, das verliere ich im Alltag dann eher, als wenn ich unterwegs bin, weil ich da sehr bewusst habe, okay, wenn ich jetzt alles aufesse, dann muss ich einen früheren Punkt finden, wo wir übernachten, damit wir da noch einkaufen gehen können für die Tage danach.
Da hängt einfach viel mehr dran,
immer,
ne? Weil man einfach auch nicht so viel mit hat. Die Ressource ist einfach begrenzter auch in dem Sinne.
Genau, und es gibt keine Möglichkeit, das zu dissoziieren. Also, ne, ohne sich zu gefährden. Und im Alltag ist das alles ein bisschen anders.
Wie ist das denn bei euch? Ist das bei euch dann auch eher zu viel oder zu wenig oder restriktiv? Oder wie ist das bei euch verankert?
Ich muss überlegen. Wir essen ja normalerweise restriktiv, weil wir vegan essen. Das ist ja schon restriktiv in dem Sinne. Wir haben aber durchaus auch Situationen oder Lebensmittel, die wir nicht rausstreichen, sowas wie Honig zum Beispiel oder auch Eier, weil das immer wieder, das ist einfach, ja, Punkt. So, das sind einfach Sachen, die wir nicht konsequent rausstreichen, die wir auch essen, wenn es drin ist. Also diese Ebene ist halt irgendwie immer mit drin, aber sie ist halt auch drin, seit wir uns mit unserem Essverhalten insgesamt auseinandergesetzt haben und seit wir gemerkt haben, dass es uns besser tut. Also, dass wir insgesamt weniger Schmerzen haben, weniger Schwierigkeiten haben, körperlich, seit wir uns vegan ernähren. Aber es ist eine Restriktion. Das ist was wir halt, also einfach so irgendwo hingehen und irgendwas nehmen und essen ist halt nicht. Da ist halt immer schon diese Ebene drin. Und dann, wenn es zum Beispiel dazu kommt, dass wir eben doch einigermaßen wahllos essen, kommt dann halt nicht nur diese Ebene von, ich habe was gegessen, sondern auch, ich habe unfassbares Leid und Elend ausgenutzt, so von den Tieren. Die Ebene kommt irgendwie auch noch dazu. Das ist dann halt auch nicht, ich weiß nicht, ist das nicht gesund? Es ist halt einfach nicht frei, ne? Und nicht entspannt. Oder sorglos. So. Das kann ich nicht ausschalten. Aber jetzt muss ich halt, ich weiß nicht, wie ich es einordne, weil wir sind jetzt gerade irgendwie seit einem Jahr oder so in so einer Schleife von, wir haben ein Zielgewicht, weil wir eben diesen Kinderwunsch haben und dann ist es ist einfach nachgewiesenermaßen leichter, wenn man sich da in einem gewissen Gewichtsbereich bewegt und haben aber gleichzeitig auch total klar, dass es sehr anstrengend ist, abzunehmen für uns. Und sehr zeitintensiv, weil wir einfach dann, wir können halt nicht sagen, okay, wir essen einfach weniger so, und erhalten unser Bewegungslevel, sondern nee, wir müssen unser Bewegungslevel hochfahren. So, und das macht es dann ganz anstrengend. Jetzt eier ich so um die Frage rum, essen wir zu viel oder essen wir zu wenig? Also wir essen zu viel, definitiv auch, aber wir haben diese Fressattacken nicht mehr.
Ja.
Es ist einfach, bei uns ist das, glaube ich, eher so, dass wir abends, wenn wir zur Ruhe kommen, spüren, dass wir Hunger haben, weil wir den Tag über dauernd vergessen zu essen. So, ich habe zwar meinen Plan und ich habe auch meine Mahlzeiten, aber häufig ist es dann doch so, dann ist der erste Termin um 8, der nächste um 9, um 11 ist dann wieder einer und dazwischen ist nur eine halbe Stunde Pause.
Ja, genau.
Und in dieser halben Stunde müsste ich eigentlich dann schon was fertig haben, was ich essen kann, habe ich aber nicht. Und weil ich ja am Vortag nicht unbedingt weiß, was ich möchte. Und dann ist es auf einmal 16 Uhr und dann, okay, ja, dann halte ich, also dann schiebe ich mir jetzt noch irgendwie ein Obst rein. Und dann ist das Abendessen und dann kommt halt alles zusammen. Und dann halt irgendwie, dann ist das ja schon dieses Problem von, ich habe mega Hunger, ich bin aber auch super K.O. Und dann kommt durch dieses Vegane noch dazu, dass ich, um auf eine Kalorienzahl zu kommen, die reasonable ist, also die auch meinem Bedarf entspricht, ist das eine ganze Menge.
Ja.
Und dann hat man einfach so ein, ja, dann hat man einfach Riesenportionen und eine große Menge. Und jetzt, seit wir das mit dem Magen haben, müssen wir halt auch auf Fett achten. Also wie viel, dass es nicht zu fettig wird, was eigentlich immer so meine Strategie war, Hülsenfrüchte und Fett. So. Davon braucht man nicht viel, aber kommt dann halt gut auf die Kalorien und so.
Aber Hülsenfrüchte und Fett ist halt für den Magen auch echt.
Ganz genau.
Ja.
Das ist nicht das Beste. Das ist echt ein Problem. Genau. Und das ist irgendwie, also wir fallen dann halt eher nach Abend, zum Abend hin so auseinander und dann lässt die Kontrolle nach und dann ist es einfach zu viel. Und das halt jetzt schon über Jahre irgendwie. Und das ist aber auch so, da würde ich halt nicht denken, okay, es ist eine Traumareaktion oder so. Das ist, glaube ich, bei uns nur noch Gewohnheit. Ich müsste einfach bestimmte Gewohnheiten in meinem Alltag ändern. Und die kann ich nicht einfach verändern aufgrund von Traumareaktionen. Das ist halt so dieser ganze Funktionsmodus über Tag, der hält sich ja im Grunde nur aufgrund von so traumabedingten Angst. Kreiseln, von Angst zu versagen, Angst bestraft zu werden, wenn man was nicht hinkriegt on time und so. Und das ist, also das ist bei uns eher die Schraube. Wir hatten das aber auch, dass wir lange Phasen total viel Beruhigung darin gefunden haben, nichts zu essen.
Mhm, ja.
Weil wir uns dann gespürt haben, so, weil der Körper ja dann irgendwann auch schreit. Also das ist ja dann einfach, brüllt ja jede Zelle schreit nach Futter. Und
aber andererseits werden auch Endorphine ausgeschüttet, ne? Deswegen, das ist ja genau das, warum man sich dann beruhigt fühlt, wenn man nichts isst.
Ich hatte halt vor allem dieses, ich spüre meine Mitte, genau.
Ja, ich weiß, ja.
Ja, und ich habe mich ja natürlich auch überlegen gefühlt. Ich meine, wir leben in einer Diätkultur.
Ja, ich weiß.
Das ist einfach, ne, das ist die Leute, die sich beherrschen können, die sind halt King so ungefähr, sind überlegen und die haben so eine Stärke, bla bla. Und ich habe mich so oft so ausgeliefert gefühlt, dass das natürlich, also da musste man ja nicht weit greifen. So, ne? Und wenn man sich halt da drin bewegt, ist es trotzdem noch möglich, in Kontakt zu gehen mit Leuten. Weil diesen Kampf um die Restriktion und dieses Aufrechterhalten von Diäten, das kennen alle irgendwie. Oder auch dieses diffuse Unwohlsein mit dem eigenen Körper und dem eigenen Essen. Ich kenne niemanden in meiner Umgebung, der das nicht hat.
Man dockt dann halt schneller an bei Leuten, ne? Oder Leute docken dann bei einem an irgendwie. Zumindest dann auf dieser Ebene oder der Thematik, ja.
Genau, und das ist was ganz anderes, als wenn man sagt, ich esse halt zu viel.
Ja, ganz sicher, ja.
Deswegen, das gibt halt wieder keiner zu.
Ja. Ja, weil da so ganz viele auch Glaubenssätze dranhängen, ne, die ja auch bei anderen Menschen irgendwie sehr involviert sind, auch wenn die jetzt kein Trauma in dem Sinne haben. Aber wir haben da auch mal mit Freundinnen bei uns im Kreis drüber gesprochen, weil wir da für uns gerade einen anderen Umgang finden möchten. Also, ne, wir kämpfen da für uns tatsächlich, dass das nicht schlimm ist, auch wenn man ein gewisses Gewicht, also mehr Gewicht in dem Sinne hat. Tatsächlich ist das ja auch so, ne, klar, wenn man in irgendeiner Form über eine gewisse Grenze drüber geht, klar hat das ganz große gesundheitliche Folgen. Das ist natürlich nicht wegzudiskutieren, aber ein gewisses Maß an ein bisschen zu viel wird in unserer Gesellschaft ja trotzdem schon sofort als hochkritisch angesehen, wenn man dann aber mal mit Medizinern spricht, unter anderem halt auch wir mit unserer Hausärztin, die da wirklich sehr gechillt ist, wo wir jedes Mal sagen, oh, wir haben bestimmt das und das, weil so zu viel Gewicht, wo sie immer abwinkt und sagt, nein, das liegt jetzt da und da dran. Und dann hat sie auch meistens recht. Und das, ne, das ist die Schmerzen, die wir zum Teil in den Gelenken haben, die kommen von unserer Fibromyalgie und die kommen nicht dafür da. Ne? Klar ist zu viel Gewicht dann sicherlich in irgendeiner Konsequenz dann auch wieder etwas, was da sicherlich mit reinspielt. Aber es ist nicht die Ursache von unserem Übel. Das sind andere Gründe.
Es ist nicht die Strafe
für das Fettsein. Ja, dafür, danke, dass danke, dass du sagst.
Dass man sich gut gefühlt hat. Ne?
Ja, genau. Und das ist so, da kämpfen, also ne, da haben wir tatsächlich für uns auch so ein bisschen einen Aufklärungswunsch, auch in unserem Freundeskreis, dass die Menschen ein bisschen ein anderes Bewusstsein darüber bekommen. In unserer Gesellschaft wird ja eh auch, finde ich, sehr merkwürdig häufig gegessen und dieses ständig und immer und überall hochfettreiche, hochkalorische Lebensmittel zur Verfügung zu haben, das finde ich auch ein grundsätzliches Problem, ne? Weil es ist überall verfügbar, aber eigentlich darfst du es nicht essen, weil dann wirst du fett. Also ne, diese Doppelmoral, die da irgendwie auch immer mit drin steckt, die tickt bei uns natürlich auch Traumadinge an. Weil, ne, Doppelmoral, ja, ne, das ist, genau. Und da versuchen,
widersprüchlich.
Ja, ne, genau. Und das ist halt etwas, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen weg von diesen Traumaschleifen bewegen, aber etwas, womit wir jetzt über die Therapie schon ganz gut arbeiten konnten. Und zum Beispiel ist es bei uns auch ein ganz riesiger Glaubenssatz, man darf nur einmal am Tag warm essen. Völliger Blödsinn. Wir essen inzwischen 3 warme Mahlzeiten, wenn es uns gut geht und wenn wir da Kraft für haben, weil wir das einfach viel, viel besser verwerten. Und um Wunder, wir nehmen dann sogar ab. Auch wenn das manchmal dann gar nicht so das Ziel war, aber das sind so Dinge und so hat ja jeder so seine eigenen Glaubenssätze eingetrichtert bekommen.
Ja, ne, apropos Glaubenssatz, ich finde das total spannend, auch irgendwie sich anzugucken, warum das Gewicht, warum auch im medizinischen Kontext oder überhaupt in allen Kontexten das Gewicht immer so eine Rolle spielt.
Mhm.
Und ich glaube, dass das daran liegt, dass man so einfach Waagen herstellen kann.
Ja, weil es einfach messbar ist, ne? Weil es messbar ist und weil die 70er, 80er Jahre Fitness-Body-Wahn-Welle, die da irgendwie über unsere Gesellschaft drüber gerauscht ist, völlig unreflektorisch in allen immer irgendwie, ja, so widerhallt. Und weil, wir haben jetzt letztens einen sehr interessanten Artikel gelesen. Und zwar wurde darin auch von einer Medizinerin besprochen, dass je mehr die Menschheit oder gerade insbesondere in Deutschland, je mehr man über Diäten und gesunde Ernährung und so weiter weiß, desto dicker wird die Gesellschaft. Das ist halt schon irgendwie, ne? Ich meine, klar, weil Essen ist eine Coping-Strategie. Es ist ein Regulationsmechanismus. Da muss man sich halt wieder fragen, was ist das Problem an unserer Gesellschaft? Und dann landet man da auch wieder ganz schnell. Ja.
Also ich würde gerade nur kurz noch einmal aufgreifen, dieses Messen,
Das
ist ja
gerne.
Wenig invasiv. Ne? Man, muss den Leuten, man muss sie nicht irgendwie komisch lagern oder so, man kann das einfach machen. Und man kann es bei jedem Menschen machen, zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, in der Forschung oder in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit solchen Fragen ist das sowas, was man gut machen kann. Geht halt einfach, ne? Ist leichter als einen Blutzuckerspiegel zu bestimmen, was ja jetzt auch nicht mehr so schwer ist. Aber trotzdem wirst du, wenn du einen Diabetesverdacht hast, wirst du erstmal gewogen, bevor dir dein Blutzucker abgenommen wird.
Ja, absolut.
Ich glaube, das muss man sich klar machen, ne? Und dann gibt es ja auch diese Idee von, dann ist halt die Frage, ne, die Skala. Wer sagt denn, also wann ist denn zu viel? Für wen? Wann? Unter welchen Umständen? Das ist, also dieses für wen, wann, unter welchen Umständen, das ist ja gar nicht Teil der Skala. Es ist ja immer nur Größe, also die Höhe des Körpers und seine Masse, beziehungsweise
BMI halt,
seine,
ne?
Anziehungskraft.
Genau.
Ne?
Ja.
Genau, und das ist halt, das ist schon so dumm. Also das ist schon so mangelhaft, so, da fehlen so viele Aspekte, dass das einfach gar nicht, dass mich wundert, also eigentlich aus wissenschaftlicher Perspektive oder aus medizinischer Perspektive, sollte einem klar sein, dass Gewicht eine Skala ist, die nicht taugt. Also die ganz wenig Anhaltspunkte nur gibt.
Ja, absolut.
Und dass diese Ebene, die du gerade hattest, mit dem, je mehr wir über Diäten wissen, desto dicker werden die Leute, hat ja auch damit zu tun, welche Lebensmittel gerade so gehypt werden. Das ist ja dieses, auch 70er, 80er war ja auch dieser Fetthass.
Ja, ja, ne? Absolut.
Und das kam aber auf eine Welle, in der Milch total gepusht wurde. Also ich hatte den Podcast schon mal in einer anderen Episode empfohlen, aber ich empfehle den immer noch mal, die Milchgeschichten von Stefanie Rückert.
Ja, kennen wir.
Das
ja.
ist unfassbar, wie
ja.
das, was, also wo man dann heute denkt, okay, krass, what the fuck?
Ja.
Also wie konnte das passieren? Dann schaut man aber, wie Fett gepusht oder nicht gepusht wurde. Und dann hatten wir jetzt in der letzten Welle die Superfoods, so ganz exotische Früchte, die uns irgendwie noch besondere Kräfte verleihen sollten.
Superkräfte.
Das hatte fast was Magisches.
Ja. Superwoman.
So, ne?
Genau.
Als ob das irgendwie möglich wäre, sich mit Lebensmitteln irgendwie zu verbessern. Und das ist aber genau die ganze Zeit die Verknüpfung. Ne? Mit diesem Lebensmittel wirst du ein besserer Mensch.
Und erfolgreich.
Wirst du ein besser versorgter
genau.
Mensch.
Genau, du wirst schön, und du wirst erfolgreich, die Leute werden dich lieben und ansonsten bist du halt der letzte Loser. Und das ist schrecklich.
Genau, und dann dann geht es doch in dieser Kommunikation nicht um Diät und auch nicht um das Lebensmittel, sondern dann ist es eine Ansprache an das Image der Leute. Auch an das Selbstbild dieser Leute.
Ja.
Und das ist doch das. Also es ist ja total klar, dass das alles nicht,
ja.
dass das dann nicht das Ziel sein kann. Auch ganz witzig in dem Zusammenhang, im Zusammenhang mit so Toxic Diet Culture, habe ich neulich ein Reel gesehen von einer Comedian, da muss ich mal gucken, ob ich das wiederfinde, die so gezeigt hat, jede deutsche Mutter in jeder Umkleide des Kaufhauses. Und sie hat alles, was ich so kenne aus den, also Leute in der Generation meiner Mutter, also die sind so Anfang der 60er geboren. Das ist zu dick, dafür bist du zu dick, dafür bist du zu groß, dafür bist du zu klein, deine Oberschenkel sind zu breit dafür. Ne? Das ist ja dann die nächste Ebene, die Klamotten
und
Modeindustrie und unsere Vorstellung von Schönheit.
Mhm. Ja.
Du gehst in einen Laden, weil du nicht mehr gelernt hast in der Schule oder wie auch immer selber zu nähen und weil du an die Rohstoffe gar nicht mehr selber günstig kommst. Das heißt, du selber bestimmst schon gar nicht mehr, wie du aussiehst, sondern das bestimmen irgendwelche Firmen. Und dann gehst du da rein, abhängig wie du bist, mit all diesen Ideen darüber, ich habe das und das gegessen, also bin ich ein schlechter Mensch, und kommst dann da rein und wirst noch in diesem Gefühl bestätigt, weil das, was du anziehen kannst, was die ausgewählt, also was du, woraus du wählen kannst, nur, du kannst ja selber nichts hexen. Darin siehst du dann auch noch überwiegend scheiße aus. Das heißt, du wirst dann auch noch über die Klamotten darin bestätigt, dass mit dir irgendwas nicht stimmt und dass du falsch bist und dass du hässlich bist. Du musst dich verändern und du musst dich aber dann für Dinge verändern oder du sollst dich für Dinge oder Instanzen verändern, die mit dir in Wahrheit gar nichts machen, denn selbst wenn du in diese Klamotten passt, hast du ja immer noch diese Essensebene von, du darfst dann nur bestimmte Dinge essen. Und selbst wenn du das dann erfüllst, selbst wenn du alle Level durchgespielt hast, was hast du dann davon?
Nichts.
Hunger und eine schöne Hose an.
Genau.
Ja, super.
Genau. Korrekt, ja. Ja, und das ist wichtig, ne? Das ist wichtig, dass man irgendwie versucht, für sich diese Punkte klarzukriegen. Und ja, natürlich, also ich meine, wir bestreiten ganz sicherlich nicht ab, dass gewisse Erkrankungen oder die Wahrscheinlichkeit, an bestimmten Erkrankungen zu erkranken, mit höherem Gewicht halt ein gewisses Risiko natürlich in sich birgt.
Ja.
Ne? Das ist absolut klar.
Ja.
Oder, ne, aber das ist auch eine klare Kausalität. Wenn ich rauche, ist die Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs zu erkranken, ne, relativ hoch oder sonstiges. Das ist alles klar. Nichtsdestotrotz ist dieses Bashing, was ja zum Teil dann, Oder zumindest so empfinden wir es oder haben es lange Zeit empfunden. Wir haben inzwischen zum Glück ein Umfeld, oder das größte, also die meisten Menschen in unserem Umfeld, die ticken da schon auch anders und die nehmen uns halt so, wie wir sind. Und das ist alles. Und wir sind ja auch in Ordnung.
Nee, das können sie ja auch nicht anders.
Genau.
Also ich meine, ihr seid halt, wie ihr seid, ja. Auch wenn ihr dünn seid.
Ja, so oder so, ne? Und das ist, es spielt das Gewicht keine Rolle für uns tatsächlich. Und wir sind manchmal immer noch überrascht auch, ne? Wir sind ja selbstständig und sind da für uns auch immer noch manchmal überrascht, dass es anscheinend wirklich keine Rolle spielt, weil die Leute daran interessiert sind, was in unserem Kopf ist. Und es ist egal, wie wir aussehen so. Und das ist aber irgendwie schon ein langer Weg, ne? Das ist ein langer Weg, den man für sich da irgendwie gehen muss. Und wenn ich das für mich klar habe, heißt das aber nicht, dass andere Ebenen bei uns das klar haben. Und das ist, ne, für mich dann wieder
genau,
so das Zurückkommen,
ne,
diese Schleife. Das ist, wir als funktionelles System haben da sicherlich gute Strategien in den Jahren entwickelt. Aber es kann immer wieder kippen. Und dann sind wir dem halt wirklich sehr machtlos ausgeliefert. Und dann sind da ganz viele sehr, sehr unschöne Gefühle, die dann da auch dran gekoppelt sind. Und ja, wir versuchen aber inzwischen auch damit einen Umgang zu finden und haben für uns festgestellt, je weniger wir gegen diese Hassschleifen dann anarbeiten und einfach das auch mal zulassen, desto schneller sind die ausgelaufen. Also ich sag mal, wenn wir sonst vorher vielleicht 3 Wochen dann in so Schleifen drin sind, sind es jetzt vielleicht nur noch 5 Tage, was ich einen immensen Fortschritt tatsächlich dann sehe. Und dann lassen wir es auch einfach zu, dass dann gegessen wird und versuchen selber da nicht selber noch mit reinzuhauen in diese, ja, letztendlich dann verbalen inneren Attacken. Weil es hilft nicht. Es hat ja bisher keinen Effekt gehabt. Ne? Also je mehr man sich fertig macht, es ist ja nicht besser geworden dadurch, dass wir so agiert haben, sondern eher schlimmer und es fing erst an, besser zu werden. Und das ist ja auch, das spielt so ein bisschen mit dem rein, was du gerade gesagt hast. Mit die einen Lebensmittel sind super gut, also ne, Superfoods, und die anderen Lebensmittel werden geächtet. Das ist Quatsch. Es gibt keine guten und schlechten Lebensmittel. Auch Schokolade ist vollkommen in Ordnung. Das ist, ne? Das ist zumindest für uns jetzt so. Natürlich ist es dann auch da wieder die Menge, aber manchmal ist es auch in Ordnung, eine halbe Tafel Schokolade einfach zu essen und dann am nächsten Tag einfach weiterzumachen. Ohne dann sich 5 Tage darüber zu ärgern, dass man eine halbe Tafel Schokolade gegessen hat, ne? Weil das ist ja eher das Schlimme.
Ja, soll ich dir mal sagen, womit wir uns also richtig zugrunde gerichtet haben, gewichtsmäßig, also richtig ins... in das gefährlichste Untergewicht, das wäre ja eine Tafel Schokolade und eine Tüte Chips am Tag. So, ne? Da, es geht überhaupt nicht darum, was man isst.
Genau.
Es geht darum, dass der Bedarf nicht gedeckt ist. Also, genau. Ich glaube halt, bei diesen Traumageschichten gibt es für mich nochmal so einen Unterschied zwischen so ganz Hochnot angetickten Anteilen, die so sehr, wo ich auch das Gefühl habe, ich habe ganz wenig Einflussmöglichkeiten darauf. So diese Hungererfahrung haben wir auch gemacht und diese Anteile sind auch aktivierbar. Aber das haben wir hingekriegt dadurch, dass wir einfach wirklich aufpassen, dass wir gar nicht, also dass wir nicht mehr in dieses gar nicht mehr Essen reinkommen. Denn das ist bei uns, glaube ich, gekoppelt an diesen Hunger, an dieses... Ne, über eine Weile, über Tage hinweg Hunger haben, dann gehen die an. Es gibt aber eben auch diese Anteile, die einfach geliebt werden wollen und die gemocht werden wollen und angenommen werden wollen und dann so ganz große Not oder Ängste entwickeln, wenn sie das Gefühl haben, wir tun was dem entgegenspricht. Wenn wir jetzt gerade wir schreiben ja gerade unser Buch fertig und wollen im so März, April, ich muss mich da endlich drum kümmern, überhaupt Lesungen machen zu können. Und da ist das auch so, dieser Gedanke von, okay, wir machen eine Lesung und sind dann ja anguckbar und haben so ganz stark das Gefühl, und wenn wir dann da sind, dann sind die Leute enttäuscht. Und vielleicht, also, ne? Und da gibt es halt so 2 Ebenen von, einerseits geht es gar nicht anders als zu enttäuschen, weil wir sind. So. Wir sind halt niemand anders und wir sind halt auch nicht das Bild, das sich andere von uns machen, sondern halt nur wir. Und da müssen wir uns dann halt immer daran erinnern, dass wir darüber keine Verantwortung übernehmen müssen dafür. Dass wir da für keine Verantwortung übernehmen müssen. Dass das einfach die Sache der Leute ist. Aber der Umstand, dass es so ist, ist halt das, was triggert und Angst macht und so, weil wir natürlich niemanden enttäuschen wollen. Egal, ob die Idee, die sich die Leute vorher von uns gemacht haben, aus uns kommt oder nicht. Wir wollen sie halt nicht enttäuschen. Wir wollen schön gefunden werden und wir wollen lustig gefunden werden, wie auch immer. Ganz viele Adjektive. Und nicht zwingend ist da drin, wir wollen dünn gefunden werden. Das ist da eigentlich gar nicht so drin. Aber die Idee ist, all die anderen Adjektive, wie man uns finden kann, werden verstärkt oder vermindert, je nachdem, wie dick oder wie dünn wir sind. Also so
wie das Bewusstsein über das eigene Körpergefühl, ne?
Ja.
Weil das ist ja auch variabel, ne? Das ist ja, also ja. Man kann ja das, also ich sag jetzt mal, du hast ein Gewicht X und wenn du sozusagen, ich mache jetzt mal als Beispielrechnung, du hast vorher 80 Kilo gewogen und kommst auf 70 runter, dann fühlst du dich bei 70 Kilo echt wie ein King. Hast du aber vorher 60 gewogen und gehst auf 70 hoch, dann fühlst du dich mit 70 wie der letzte Loser.
Ja.
Es ist aber fucking das gleiche Gewicht. Entschuldigt, wenn wir hier so Ausdrücke benutzen. Aber es ist genau, das trifft es halt. Ne? Das ist nicht rational.
Genau, und es ist auch genau, in beiden Fällen bist du ja trotzdem lustig.
Ja, natürlich.
Klug.
Ja.
Oder hilfreich oder wie auch immer. Also, ne?
Oder sympathisch oder alles, genau. Ja.
Genau, und das ist halt irgendwie das, was wir gerade versuchen dann, wenn ich merke, dass das so aufkommt, und ich glaube, ich habe mich halt genau deshalb noch nicht um Lesungen gekümmert, weil ich einfach gerade nicht, ich fühle mich gerade nicht schön genug. Also ich bin halt gerade selber noch nicht davon überzeugt, dass mein Buch trägt als alleiniger Anlass, auszuhalten, mich anzugucken. Aber was halt reinzubringen ist, was man halt sagen muss oder was, wo ich merke, dass es hilft, ist einfach, mir das genau immer wieder klarzumachen, dass mein Gewicht nicht die Achse ist, die meinen Wert bestimmt und dass auch mein Aussehen nicht, keine Aussage darüber trifft, was für ein Mensch ich bin.
Überhaupt nicht.
Ja. Das hat man ja einfach auch, ich habe ganz lange Schwierigkeiten gehabt, unter anderem anzuerkennen, dass mir Gewalt passiert ist, weil ich dachte, wieso denn? Also ich hatte immer dieses, dass Leute sich nicht um mich gekümmert haben, konnte ich immer gut erklären mit, ja, ich war halt auch hässlich. War halt auch hässlich und eklig und keine Ahnung, bla bla. Aber irgendwann halt auch, warum sollte man sich so viel mit mir befassen? So. Ne? Also das, ich würde mich mit mir auch nicht gerne befassen, so scheiße, wie ich bin. So. Und auch da spielt Aussehen immer mit eine Rolle. Und da war es eigentlich ganz gut zu wissen, da war so diese popfeministische Vergewaltigungsaufklärung total hilfreich für mich. Dieses, es ist scheißegal, was du anhast. Da gab es mal eine Ausstellung, wo in der die Kleidung von Opfern von Vergewaltigung und Übergriffen ausgestellt wurde, ne? Und da war alles dabei, von Sportsachen bis zur kompletten Verschleierung, Nachthemden, Jogginganzüge, alles. Und es waren auch alle Größen da, von ganz klein Baby bis ganz groß, eine ganz große, dicke Person. Und allen ist das passiert. Und das fand ich irgendwie so auch aufgezeigt zu bekommen, hat mir total geholfen, da mir klarzumachen, also auf was für eine Erzählung ich da auch reingefallen bin. Ne? Das ist ja auch eine Erzählung zur Abwehr von Gewalt und Victim Blaming. Zu sagen, es lag daran, wie du ausgesehen hast oder was du gemacht hast.
Ja, klar,
hast,
weil dann wieder die Schuld beim Opfer liegt. So. Ja, klar.
Genau.
Ja, absolut. Ja.
Und das zu reflektieren, hilft mir, also genau diese Dinge helfen mir halt bei diesen milden Traumareaktionen, mild in Anführungsstrichen,
wo ich nicht
die Kontrolle verliere, sondern wo ich auf jeden Fall merke, okay, ich habe einen Gedanken, der ist traumabasiert und ich bin jetzt kurz davor, traumareaktiv zu handeln und die Kontrolle zu verlieren. Da merke ich, dass ich mit solchen Gedanken noch richtig gut dabei rumkomme und mich dann auch übers Essen beruhigen kann, im Sinne von, guck mal hier, es ist alles da, ich Und wenn ich das jetzt esse, dann wird meine Hand nicht plötzlich ganz dick.
Mhm.
So, ne, das ist auch so was, so diese Selbstbeobachtung nach dem Essen, dass ich was gegessen habe und das nicht sofort in meinem Körper irgendwas verändert, sondern das Einzige, was sich verändert, ist mein Gefühl, dass ich satt bin. So, absolut, aber meine Form verändert sich nicht unbedingt.
Nein, das ist ja auch ein Irrglaube. Also, ne, dass man auch irgendwie denkt, irgendwie jetzt, ich sag mal, 5 Tafeln, und fünf Tafeln ist jetzt wieder übertrieben, aber ne, 5 Stücke Schokolade machen sofort irgendwie 4 Kilo. Das ist totaler Quatsch. Das ist wirklich Quatsch.
Ja,
und,
wenn man das glaubt.
Ja, klar. Ja, das ist ja auch, was man beide,
wenn man das,
das ist ja alt.
Ja, aber ich hatte das auch als Körpergefühl. Ja, so in meiner ganz anorektischen Phase war das auch, dass mein Körper natürlich auch darauf reagiert hat, dass was reingekommen ist. Und mein Blutdruck ging hoch, ne, mir wurde warm und so. Und das habe ich immer gleich mit, ja, du bist eine fette, schwitzende Potsau.
Nein, wahrscheinlich
irgendwie
hat dein Körper da auch gesagt, ah, endlich können wir mal ein bisschen Energie in Wärme packen. Endlich können wir den Körper mal ein bisschen wieder aufwärmen. Also als normale Körperreaktion, ja.
Genau, aber darin wirst du ja dann auch nicht aufgefangen, ne? Ich war dann
nicht
in der Klinik ich fühlte das und konnte das ja dann auch nur in meinem Traumakram übersetzen.
Mhm,
das ist das mit dieser Interpretationsgeschichte, ne? Und dann hieß es halt, ja, jetzt geh mal mit deinem Kopf dagegen an. Du weißt es ja besser. Aber ich selber war ja in meinem Körper. Ich war in meinem Körpergefühl und war davon völlig in Panik.
Ja.
Und hätte halt Regulationsunterstützung gebraucht.
Mhm.
Ganz klassisch einfach, ne? Und das passiert dann aber eben nicht in diesen Behandlungssettings zum Beispiel. Da wirst du einfach aufgepäppelt und kriegst dann wird dir noch unterstellt, wenn dein Blutzucker dann erstmal noch wieder droppt. Also das gibt's ja auch, dieses Phänomen, dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Wiederernährungsphänomen, dass dein Blutzucker hochgehen sollte, weil du was gegessen hast, aber es geht
aber
runter.
Mhm.
Weil dein Körper erstmal noch gar nichts damit anfangen kann. Und das, also dann musst du dich mit sowas auseinandersetzen, hast aber eigentlich doch gerade, bist doch eigentlich gerade damit beschäftigt, eine Traumareaktion zu kompensieren.
Hm.
Und das finde ich so tragisch.
Ich meine, das ist ja macht ein ganz riesig weites Feld auf, ne, was ihr gerade sagt. Trauma in Kliniken und wie damit umgegangen wird. Vielleicht ist das auch nochmal ein anderes Thema. Aber genau, das ist ja der nicht adäquate Umgang.
Aber das
Umgang.
Ist halt, das ist... Genau, das ist aber auch, was ich nicht verstehe. Ne?
Mhm.
Das ist dann auch so Thema Essstörung.
Ja.
Darum, also wir reden ja gerade nicht über Essstörung, wir reden über Essen als selbstregulierendes
Richtig.
Verhalten.
Ja, absolut. Ja.
Und das wird aber oft missinterpretiert als Essstörung.
Ja.
Da geht es ja, finde ich, schon los, dass das nicht gut voneinander getrennt ist, dass das häufig dann so schon gleich pathologisiert wird, obwohl es eigentlich eine logische Reaktion ist. Und dann ist es so, dass Personen mit Essstörung, vor allem wenn es Frauen sind oder als Frauen eingeordnete Menschen, dass dann sofort behauptet wird, es würde nur ums Aussehen gehen. Und da ginge es dann nur darum, zu gefallen und perfekt sein zu wollen und so. Und das ist ja aber nicht der Fall.
Nein, überhaupt nicht.
Das
hat ist ja ganz
ja bei vielen gar nicht der Fall.
Ja, das hat ja wirklich, also ne, es hat, also zumindest wir können ja nur von uns sprechen, hat das sicherlich auch was mit Kontrolle zu tun. Aber Kontrolle warum? Weil man ja gerade innen drin wieder völlig auseinandergefallen ist. Und dann ist es erstmal vom Körper eine total logische Geschichte. Ich sag mal, um diesen Zusammenhalt in irgendeiner Form wieder zu kriegen, irgendwie eine Unter- oder Übererregung zu gehen und dann da zu gucken, wie kann ich dann wieder mit Essen regulatorisch eingreifen. Ich finde das ehrlicherweise eine sehr, sehr gesunde Körperreaktion. Das, was dann psychisch von der Gesellschaft und von einem selbst mit alten Glaubenssätzen daraus gemacht wird, das ist nochmal was völlig anderes. Aber uns hat das geholfen, dass irgendwann mal mit der Therapeutin von uns, die ja auch viel über Körper arbeitet, da irgendwie mal so diesen Dreh reinzukriegen, ach so, es ist völlig logisch, was der Körper macht, es ist gesund. Also unser Körper ist echt tatsächlich sogar gesund, weil der kann noch so reagieren, hat uns viel geholfen. Also nicht, dass wir das immer gut finden, welche Ideen da unser Körper hat, aber wir verstehen das tatsächlich. Zum Beispiel, wir haben viel, viel mit Migräne zu tun. Wir hatten auch gestern leider einen großen Migräneanfall. Und sind froh, heute auch diese Aufnahme hier machen zu können. Aber es ist klar, wenn wir einen Migräneanfall haben, dann brauchen wir Kohlenhydrate. Und zwar richtig Kohlenhydrate, also Nudeln, und wir haben ja eine Glutenproblematik, das heißt dann eher Maiswaffeln. Und dann aber nicht nur 3 abgezählte Maiswaffeln, sondern am Tag, wo wir Migräne haben, haben wir das Agreement bei uns inzwischen gefunden, es ist okay, so viele Maiswaffeln zu essen, wie man braucht. Das ist ein mega Ding bei uns, dass wir das so jetzt zulassen können. Ne? Das ist, mal ist es ein ganzes Paket, was für uns schon krass viel ist für den Tag. Und mal ist es auch, sind es auch irgendwie nur, keine Ahnung, es ist egal, wie viel, aber also ne, deutlich weniger. Aber das zu erlauben, dass das okay ist, weil der Kopf gerade wahnsinnig viel Energie braucht, um sich wieder selber zu reparieren und da irgendwie, dass da ein Bedarf ist, das anzuerkennen, das ist ein Riesenschritt gewesen. Und das ist auf dieser ersten, ne, diese erste Traumaebene für uns, auf der befinden wir uns gerade. Tiefer liegende Schichten oder andere Systeme sind davon nicht betroffen, das kriegen wir da noch nicht so gut reguliert, aber das immerhin zu erlauben, ne? Oder dass es dann okay ist, auch noch einen Kakao zu trinken und so, also das ist,
Ja, ich glaube, man macht sich irgendwie auch nicht so klar, wie tief diese Verbote und Erlaubnisse, mit denen man als Kind aufgewachsen ist, wie tief die gehen.
Sehr tief,
ja. Nur, dass man die einfach nicht los wird. Und ich glaube, das betrifft natürlich die diese Erlaubnis-Verbote so eingequält gekriegt haben oder so durchgesetzt bekommen haben. Das ist natürlich nochmal eine andere Ebene als bei Leuten, die einfach nur so eine soziale Ablehnung erfahren haben. Ja. Also einfach nur, ist ja für Kinder auch genauso furchtbar wie geschlagen werden, aber ne, ich meine die eben nicht geschlagen wurden dann und die auch nicht unbedingt direkt sofort gespürt haben, dass sie existenziell bedroht waren. Ja.
Also das ist ja zum Beispiel bei uns im System, ne? Wir als Alltagsteam sind nicht betroffen, sage ich jetzt mal so platt. Also ne, wir haben...
Ja, und trotzdem merkt ihr das.
Genau, und trotzdem, deswegen können wir aber zumindest da für uns schon mal schaffen, diesen Umgang zu finden. Und wir haben die Hoffnung, dass wir in 10 Jahren, vielleicht gibt es ja in 10 Jahren hierzu auch noch mal eine Folge, werden wir dann sehen, dass man dann irgendwie auch schon gucken kann, ob man auch da noch mal weitergekommen ist. Aber wenn wir nicht schaffen, das erstmal für uns so, für unsere Struktur so aufzubauen und anzunehmen, dann können wir das ja auch nicht glaubhaft weitervermitteln für uns innen. Mhm. Ne? Ja. Wenn wir schon phobisch werden bei der 6. Maiswaffel, dann sind wir ja auch unglaubwürdig. Ne? Auch wir müssen erstmal das vorleben, sage ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Und
Wobei ich habe neulich die Erfahrung gemacht, dass es total manchmal irgendwie Sinn haben kann, sich mit Ängstlichen oder mit Ins zu befassen, die da näher dran sind. Mhm. Bei uns sind das Jugendliche und es gibt eine Jugendliche, die sich so ganz aus diesem, also es ist natürlich irgendwie traurig, aber also sie hat so, ja, ich kann euch eh nicht gerecht werden, scheißegal, ich bin halt scheiße. So, ne? Mhm. Das ist kein schöner State, aber er ist sehr unabhängig vom Blick von außen. Mhm. So, ne? Und dieser Anteil hat uns dann irgendwann mal vermittelt, dass es, wir haben ein klitzekleines Problem mit Ins, die Sachen verstecken, die Essen verstecken. Mhm. Und wir wissen noch nicht warum, wieso, wir können da gerade noch nicht dran arbeiten, wir haben auch andere Töpfe offen. Mhm. Aber dieses In, dieses unabhängige In hat uns so vermittelt, es ist totaler Stress, wenn wir Essen hin und her schieben, also wenn es nicht so feste Orte gibt dafür, wo das ist. Und es ist totaler Stress, immer so warten zu müssen. Mhm. Also es geht dann oft gar nicht darum, ich muss immer was da haben, um es auch zu essen, sondern ich muss was da haben, um zu wissen, dass es da ist, dass ich weiß, wo es ist.
Ja.
Und ich weiß, wie es schmeckt. Mhm. Also es muss auch immer das Gleiche sein. Es kann nicht so, diese Varianz sollte da nicht so gegeben sein. Aber das ist ja perfekt und super einfach herzustellen für mich als erwachsene Person jetzt. Klar. Ich kann Ihnen sagen, okay, also das ist ja dann auch wieder innere Kommunikation. Genau, ne? Ja. Ich konnte dann einmal mit diesem unabhängigen Innen ins Gespräch gehen und vermitteln, was es alles darf. Denn dieses Innen ist auch nicht so, okay, warte, ich habe eine Karte, eine Geldkarte und ich kann da ausgeben, was ich will. So, oh, okay, krass. Sondern auch dieses Innen kann ja dann nach innen geben, okay, ihr habt Stress, ich habe mich gerade mit den anderen darum gekümmert, dass immer was da ist. Mhm. Und es ist was, was ihr kennt und es ist was, was immer gleich ist und das auch immer an der gleichen Stelle ist. Mhm. Das heißt, ihr müsst nicht, wenn ihr dann mal was findet, zufällig, wenn ihr zufällig da seid, warum auch immer, müsst ihr nicht das, was ihr dann gerade seht, an einen Ort bringen, von dem ihr sicher wisst, wo der ist.
Mm.
Sondern ihr müsst euch nur angewöhnen, diese Schublade in dem Raum, da ist es drin.
Ja.
Und das hat jetzt schon so viel Druck rausgenommen, also aber so ganz subtil. Ne?
Mm.
Also es hat nicht verändert, dass bestimmte Sachen immer noch verschwinden. Das liegt aber daran, dass es frische Sachen sind, mm. die man einfach nicht in der Schublade liegen mm. lassen kann. Aber es hat dieses, ich weiß, das klingt irgendwie ein bisschen groß, aber dieses panische Suchen,
ich weiß,
dieses Suchmoment, mit, das auch ein bisschen mit Desorientierung zu tun hat,
mhm.
also so mit räumlicher Desorientierung, das ist nicht mehr da.
Mhm.
Sondern so, es, ne, ich habe das Gefühl, dass sie sich jetzt auch ein bisschen besser in meiner Wohnung zurechtfinden,
mhm.
die ja auch für sie fremd ist, dadurch, dass sie halt jetzt diesen einen Punkt mindestens kennen.
So ein Anker, und, ne? Im Prinzip.
Genau, und von allen Wegen in der Wohnung, wo auch immer sie sein können, sie kommen da dran vorbei.
Mm.
Und das ist, also ich habe das Gefühl, dass es dann, wenn es dann so kippt, schon auch so eine Ebene hat von, das kenne ich.
Mm.
Und das ist aber was, was sowohl, ich bewege mich da jeden Tag drin, dieses Unabhängige in manchmal, mm. in bestimmten Situationen, mm. dann ist es auch orientiert auf diesen Punkt und diese Lost-Ins irgendwie.
Mm.
Die kennen diesen Punkt auch. Und ich habe das Gefühl, dass das dadurch wie so eine Säule durch die Schichten ist. Der, mhm. also,
ich kann mir gut vorstellen.
Unserer
ja.
inneren Struktur, ne? Ja, okay. So, und das ist irgendwie was, wo ich denke, ja, krass, okay, cool. So, da können wir ein Fundament drauf bauen, irgendwann vielleicht. Oder noch eine Säule dran bauen oder so.
Wir haben
die
was,
zu orientieren.
Wir haben was Ähnliches nachts früher gehabt. Wir sind wach geworden und waren zum Teil, also manche, also wenn es dann bestimmte waren, die wach wurden, waren halt schon auch, ich sag mal, relativ desorientiert, und dann sind wir hier irgendwie durch die Wohnung getapert nach irgendwas Essbarem und haben dann Essanfälle bekommen. Weil, ja, aus Gründen dann halt. Und was wir jetzt dann irgendwann angefangen haben bei uns, ist oben am Nachttisch einfach eine kleine Schale mit Nüssen hinzustellen. Also einfach, weil auch etwas länger haltbar, weil auch da immer irgendwie so Obst, nicht Obst, so Nuss oder irgendwie sowas gesucht wurde. Manchmal tue ich da auch noch ein bisschen Trockenobst hin oder so. Und seitdem wir das machen und wenn die wach werden, und dann werden halt manchmal einfach drei Nüsse gegessen oder manchmal auch die ganze Schale, aber das ist dann völlig okay. Aber dann haben wir nicht mehr dieses ziellose durch die Wohnung tapern, irgendwie alles essbare Essen, was dann irgendwie gefunden wird, und sich am Morgen wundern. Und ja, das haben wir damit ein bisschen auffangen können. Das erinnerte mich jetzt so ein bisschen daran,
mhm.
so einen Ankerpunkt mhm. in dem Sinne zu setzen, ne? Und auch einfach wirklich zu vermitteln, wenn du wach wirst, da steht ein Glas Wasser, da ist was zu essen, feel free, bitte bedien dich,
ja,
es
ne,
ist vollkommen
dich,
okay. Genau.
Genau, du kannst dich jederzeit versorgen.
Ja,
du bist
genau.
jederzeit versorgt und
ja.
auch jederorts.
Genau.
So, ne, das ist, ja. glaube ich, es ist so ein bisschen merkwürdig. Also durch unseren Kinderwunsch haben wir uns natürlich jetzt auch schon mit 1000 Sachen mhm. befasst, die man Kindern beibringen muss und mhm. so, bla bla. Aber es ist halt auch sowas, wo ich denke, Kinder, wenn die halbwegs ungestört sind und wenn das alles irgendwie gut funktioniert mhm. mit dem Stillen zum Beispiel oder einfach, ja, egal welche Ernährung, mhm. aber dann haben die ja einfach, sie quaken, sie kriegen was zu essen. Sie quaken, sie kriegen was mhm. zu essen.
Natürlich.
Sie geben
Gefühl.
Einen Laut, ne?
Genau.
Sie spüren was und sie bekommen was. Je, also egal, was das Baby macht,
ja.
als erstes guckst du, hat es Hunger.
Ja.
Und das ist ja irgendwie, also das ist halt auch das, wo ich denke, okay, das ist doch übertragbar. Warum mhm. denken wir eigentlich als Erwachsene, ist mhm. ein erstes unangenehmes Gefühl, das wir haben, nicht Hunger
mhm.
in irgendeiner Form? Das
wow,
muss ja nicht unbedingt Hunger nach Essen
genau.
sein.
Ja, natürlich.
Ne? Aber ja. Warum ist es so mit Scham belegt, mhm. anzunehmen, dass wir Menschen in
das
erster Linie erstmal was reinhaben wollen?
Ja.
So, ne?
Ja, absolut.
Also als würde man da rauswachsen, aus diesem ganz ursprünglichen mhm. Bedürfnis.
Ja.
Das ist doch total verrückt.
Ja, total verrückt. Ja. Zumal es da ja auch unterschiedliche Menschentypen gibt. Ne? Es gibt ja Menschentypen,
ja.
die tatsächlich auch, ich sag jetzt mal, also unsere Frau zum Beispiel, ist ein totaler Morgenmensch. Also sie liebt es ausgiebigst, riesengroß morgens zu frühstücken. Wir gar nicht. Wir essen eher am liebsten unsere größere Mahlzeit mittags. Was wunderbar funktioniert, wenn wir, also ne, am Wochenende, wir bleiben dann halt am Tisch sitzen, das ist vollkommen okay, wenn sie dann ausgiebig frühstücken möchte. Und ansonsten hier in der Woche essen wir tatsächlich meistens unser erstes Frühstück, also ja, manchmal auch schon morgens um 8, Heute noch nicht, weil wir zu aufgeregt waren. Wir wussten, dass wir gleich mit der Aufnahme, also wir haben eben mal dreimal in eine Banane gebissen, damit der Magen so ein bisschen beruhigt ist. Aber wir werden gleich tatsächlich dann erst essen. Und das ist aber ja nicht verkehrt. Aber ne, es wird auch da wieder so ein gesellschaftliches Bild gemacht. Irgendwie, ja, immer super top, immer super gesund, super morgens, mittags, abends. Am besten auch viel Rohkost, was tödlich für unseren Körper ist. Wir können Rohkost wirklich kaum verwerten. Und wir sind keine schlechten Menschen, weil wir keinen Salat essen. Wir essen dann eher lieber, sage ich mal, einen Salat aus Ofengemüse, also ne, was schon so ein bisschen vorgegart ist.
Warmen Salat
in dem Sinne, genau. Und dem wird nicht Rechnung getragen, dass Menschen da so unterschiedliche Bedürfnisse haben. Es gibt auch Menschentypen, die müssen fünfmal am Tag eher kleinere Mahlzeiten essen und so. Ne? Das weiß keiner. Dem wird nicht Rechnung getragen und man wird einfach in so eine Norm gepresst, also der Mensch so als Schablone in eine Norm und so muss es sein und dann bist du ein guter Mensch. Puh, schrecklich.
Ja, dann kannst du dir sicher sein, dass dir nichts passiert.
Ja, was ja
dann
Quatsch
wird
ist.
Dich niemand angreifen, wenn Quatsch. Du ein guter Mensch bist.
Ja, genau.
Es ist halt eine Traumawahrheit, ne?
Genau.
Aber es ist auch eine Traumawahrheit, die oft bestätigt ist. Also
es ist
ja auch einfach so, dass,
ne? Sondern in unserer normalen Umwelt auch immer wieder Bestätigung findet.
Ja. Genau. Das ist halt echt ein Problem.
Ja.
Weil ich sagen muss, dass eben die Bindungserfahrungen, die man macht, dann helfen. Also es hilft mir total, seit wir mit dem Partner zusammenleben, mir auch immer wieder die Zeit zu nehmen, mir ganz bewusst zu machen, in wie vielen Situationen ich dachte, er lehnt mich ab, weil ich ihm nicht zustimme oder weil ich andere Vorschläge mache oder weil ich auch keine Lust habe auf irgendwas, worauf er Lust hat oder so. Und mir dann ganz bewusst zu machen, du hast das gesagt, er hat das aufgenommen, wir haben einen Kompromiss gefunden. Und nichts ist passiert. So, und das, man denkt halt irgendwie immer, dass das dann nicht gilt, weil der Partner, den hat man ja sowieso schon um den Finger gewickelt, der ist ja eh schon auf einen reingefallen und denkt, man wäre total nett. Und in Wahrheit ist das nicht so, ne? Ja, aber also
ja, weil wir
wie fies das ist, ne? Ja, auch gegenüber dem Partner, als könnte der nicht selber sich Gedanken machen.
Als hätte er nicht selbst einen freien Willen, ne?
Genau, und wie man halt dann auch abwertet, dass das halt ist. Also es ist ja, selbst wenn er darauf reingefallen sein sollte, hat man ja trotzdem immer noch einen Kontakt, in dem man dann ist, in dem man dann nicht verletzt wird, weil man Grenzen hat zum Beispiel.
Ja.
Und da merke ich halt, okay, das sind auch so fiese Aspekte am Trauma, die man auch nicht so gerne anspricht, ne? Dass man irgendwie auch ganz oft die Leute um sich rum abwertet und die Beziehungen, die man zu ihnen hat, indem man eben denkt, dass man sie dahin manipuliert hätte. Und in Wahrheit sei das ja ganz anders. Dass man mit dieser Trauma-Wahrheit von du bist nicht liebenswert, egal was du machst, egal wie doll du dich anstrengst, du bist nie sicher, dass man damit einfach auch ganz real heute noch Dinge abwertet.
Weil es halt irgendwie so lange zur Lebensrealität gehört hat. Ne?
Ja.
Und weil es auch in vielen Kontexten dann immer wieder auch Bestätigung gefunden hat. Und sei es halt nur irgendwie über diese Essthematik, dass man irgendwie denkt, man sitzt irgendwie in der Schule und beißt in sein Brot und ein Lehrer guckt einen kritisch an. Vielleicht hatte der einen schlechten Tag, aber man bezieht es sofort auf sich und denkt irgendwie, sehe ich jetzt wieder eklig aus beim Essen oder so.
Ja. Ja, aber der Kern ist ja irgendwie bei diesen Sachen vor allem, dass man im Trauma denken muss, man könnte was verändern.
Ja, ja, ja.
So, ne, man muss ja nur anders sein, als man ist.
Ja.
Und dann passiert einem nichts mehr. Ja. Dann kann man verhindern, dass man verletzt wird.
Ja, und das ist schon die Utopie, die einfach nicht real ist, die nicht stimmt.
Ja, aber die man braucht. Stell dir mal vor, du hättest es nicht gedacht.
Ja, natürlich, klar, dann wären wir nicht mehr hier. Das ist klar, ja.
Ja, zumindest nicht mehr so eloquent.
Wahrscheinlich.
Ich hab mal so drüber nachgedacht neulich, also ich sammle die ja gerade so ein bisschen, die Traumawahrheiten, weil wir Traumaarbeit machen. Und dann muss ich mir halt da ein bisschen Gedanken drüber machen, okay, was habe ich da für Gedanken hinter und dann, was muss ich mit meiner Therapeutin mal besprechen und was nicht. Und ich habe halt so überlegt, wie hätte ich sein müssen, wenn ich all diesen Wahrheiten entsprochen hätte. Mir wäre nie was passiert. Nie, gar nichts. Weder das Gute noch das Schlechte wäre mir je passiert, wenn alle meine Traumawahrheiten wahr gewesen wären.
Ja.
Ich wäre einfach schon als Baby gestorben.
Ja.
Ganz klar. Ja,
ganz klar.
Deswegen, also, ne, deswegen ist halt, finde ich es auch wichtig, nochmal zu sagen, Traumawahrheiten sind nichts Schlechtes in sich.
Mhm.
Sie helfen und sie helfen oft nicht nur in der traumatischen Situation, sondern auch in einem Alltag, in dem man noch nichts anderes als Traumawahrheiten hat.
Mhm.
Man braucht halt Realitätswahrheiten.
Genau.
Und um die zu leben, muss man halt Realitäten herstellen. Und um die auszuhalten in ihrer Entwicklung, sind Traumawahrheiten auch wieder hilfreich.
Hm. Man braucht halt ein gewisses Sicherheitsgerüst, ne? Was erstmal sozusagen aufgebaut werden muss, um dann sozusagen die eine Strebe, die dann die Traumawahrheit bildet, langsam abbauen zu können oder ummanteln zu können oder wie auch immer man sich da irgendwie, welches Bild man sich dann schafft. Weil einfach wegnehmen wird nicht funktionieren, weil dann fällt man.
Genau.
Genau.
Ja.
Ja, absolut.
Und dann, ne, hast du, dann wird aus deiner kurzen Essstörung eine chronische.
Ja.
Und du bist ewig lange in Therapie.
Ja.
Und ich glaube, dass es für viele HörerInnen gar nicht mal so schlecht zu wissen, dass es eben nicht darum geht, alles, was man geglaubt hat, weg und ersatzlos zu streichen.
Ja. Das wäre ja nochmal ein interessantes Thema,
ne?
Nochmal für eine weitere Folge. Da würden wir euch nämlich gerne nochmal weiter drüber mit unterhalten. Ja, mit euch.
Ja, also auch so ein in Anführungsstrichen gestörtes Essverhalten kann halt nicht von jetzt auf gleich weg sein.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und wenn da nichts anderes ist, dann...
Man kann nicht plötzlich aufhören zu essen, wenn man vorher zu viel gegessen hat. Oder man kann plötzlich nicht anfangen, normal ganz viel zu essen, wenn man vorher nicht gegessen hat, weil das hat ja einfach Gründe, warum man das genau so tut. Und man muss Stützgerüste aufbauen sozusagen. Ne? Man braucht Krücken erstmal, um sich da dann weiter entlang hangeln zu können, definitiv, weil es immer eine Funktion hat, auf jeden Fall. Ja. Und die ist völlig in Ordnung, die Funktion. Ne? Das ist, sonst wäre man nicht mehr da. Und aber das anzuerkennen, 10 Jahre Therapie ungefähr, aber ja. Das ist gut, wenn man langsam so diese Gedanken hat und auf diesen Weg dann gehen kann. Und es ist sehr, sehr traurig, dass es da tatsächlich in Deutschland kein adäquates Hilfeangebot gibt. Also zumindest mir nicht bekannt. Vielleicht kennt ja da jemand irgendwie Einrichtungen, die da eher auch mit diesen Grundgedanken arbeiten, aber ist mir nicht bekannt. Und deswegen werden wir auch niemals in eine Klinik für Essstörung gehen können.
Ja.
Das ist... Obwohl wir manchmal dringend da Hilfe bräuchten. Aber das wäre aber völlig am eigentlichen Thema vorbei, weil der Grundgedanke nicht anerkannt wird.
Ja,
genau.
Ja, auf dieser freundlichen Note würde ich diese Episode gerne beschließen.
Ja. Genau.
Also keine freundliche Note, aber hier, was anderes außer, es gibt einfach strukturell nichts Vernünftiges. Das ist ja die Realität. Wir waren ja gerade bei Realitätswahrheiten.
Ja, genau.
Es ist, wie es ist.
Ja.
Okay.
Okay.
Ja,
Vielen Dank
für das Gespräch.
Für den Raum und die Plattform hier. Genau.
Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit.
Ihr auch. Tschüss.